Galli, wir fahren rückwärts und zwar mit dem Reiko.
Hey.
Und mir, dem Erik, bei einer neuen Ausgabe von In Search of the Riff mit Lenny Kravitz. Are you gonna go way, way? Geh kaputt, gehst du mit? Ja, Are You Gonna Go My Way von Lenny Kravitz war das.
Ein Klassiker.
Sozusagen. Es klingt auch einfach wie ein Klassiker, das finde ich eigentlich das Erstaunliche. Weil, weißt du, von wann dieser Song ist?
Nein,
aber ist schon... Was schätzt du?
Keine Ahnung, Anfang 2000er?
Ich hab auch echt mich gewundert, als ich recherchiert habe. Vielleicht habe ich mich auch geirrt, wir können ja gleich nochmal bei Google sonst nachgucken, aber angeblich ist der von 1993.
93?
Ja.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so alt ist, aber ja, mir gefallen auf jeden Fall die seine älteren Songs deutlich besser. Ich glaube, vor kurzem oder so hat er ja, glaube ich, einen neuen rausgebracht oder ein neues Album.
Mhm.
Aber was ich da gehört hatte, irgendwie, das war nicht so doll.
Mhm. Ich mag Lenny Kravitz eigentlich auch überhaupt nicht, auch so von der Person her, aber als ich den hier gehört habe, bekannt wurde mir der eigentlich durch dieses berühmte Video von Mark Romanek, im Prinzip ganz simpel gemacht, das Video, aber hat damals auch irgendwie einen Grammy oder Emmy oder was weiß ich nicht was bekommen. Die Problematik hatten wir auch schon irgendwann mal geklärt, glaube ich, mit den Emmys und den Grammys. Jedenfalls fand ich erstaunlich, weil das klingt einfach wie aus den 60er Jahren. Mich hat das schon echt beeindruckt. So muss guter Retro sein. Du denkst die ganze Zeit, das hast du doch schon tausendmal irgendwo gehört.
Mm.
So einzelne Phrasen habe ich gedacht, das kennst du von Hendrix. Und ich habe mich durch Hendrix durchgehört, was ich alles habe. Und ich habe ja alles. Und konnte diese Phrasen aber nicht finden. Und dachte dann, also Respekt, du hast dir was aufgenommen, was echt so klingt, wo man wirklich denkt, das ist aus der Zeit. Und ja.
Ja, der Lenny,
schon beeindruckend.
Lenny Kravitz ist ja wirklich ein ziemliches musikalisches Talent. Hat ja wirklich, glaube ich, auf vielen Platten alles selber aufgenommen und recorded. Und,
ach echt?
Ja, das ist zumindest mein Informationsstand, dass er da der Chef der Band ist. Er trifft ja auch nur unter seinem eigenen Namen auf, hat und zwar noch eine Band, die größtenteils aus Frauen besteht.
So muss es sein.
Aber ist halt alles von ihm gemacht und er ist schon ein sehr beeindruckender Typ.
Ja, hier, tatsächlich. MTV Music Awards, Best Male Video for
93.
Are You Gonna Go My Way? 93 ist erstaunlich, wirklich. Also man denkt immer Retro, ne? Das ist doch so ein Nullerjahre-Phänomen und ja. Hier, also ja, erstaunlich.
Ist auf jeden Fall anscheinend ein Evergreen.
Das stimmt.
Ja, na dann
gehen wir doch mal
jetzt wohl dran.
Ja, genau, du bist am Ball.
Ich bin ja seit langem auch mal wieder hier und ich spiele jetzt die Flash Guns mit ihrem Song Racing Race. Das ist eine Band aus London, eine sehr, sehr junge Band. Ich glaube, der Altersdurchschnitt ist jetzt aktuell bei denen irgendwie 21 oder so, sind 3 Leute. Ja, leider gibt es die Band nicht mehr. Aber wir wollen sie euch nicht vorenthalten. Ich habe sie gerade letztens im Fester Kreuzberg bei ihrem Abschiedskonzert sehen dürfen. Und davor habe ich sie auch schon mal gesehen.
Da haben sie ihr Einjähriges gefeiert.
Nee, es war schon ein bisschen länger, okay. Aber sehr schade, dass sie nicht mehr gibt. Trotzdem tolle Mucke, hatten halt ein Album draußen. Und man kann da, glaube ich, trotzdem gespannt sein, was von den dreien oder einen von den dreien noch kommen wird, weil es sind schon für ihr Alter verdammt abgeklärte Musiker.
Na, bin ich mal gespannt.
Rock steady, running underneath the fence, been feeling it miles away.
I just sing. Sie singen ja bloß. Sie wollen ja bloß singen.
Ziemlich harmlos, ja. Dann ist ja in Ordnung.
Das findest du harmlos? Das ist eine der härtesten Beatbands der 60er Jahre.
Okay.
Die haben mal richtig draufgehauen. Also Wild Thing ist ja eigentlich das bekannteste von ihnen. Ja, aber wir gehen mal wieder ein bisschen in die Gegenwart. Du hast, gerade eben hatten wir die Flash Guns. Gerade neu und dann doch wieder weg. Ich hoffe, die nächste Band hält etwas länger durch. Jeff and the Brotherhood, was ist das?
Die gibt's noch, ja. Das sind zwei Brüder aus Nashville. Und ja, ich habe die auch gerade erst vor kurzem gefunden. Oder da gibt's auch ziemlich wenig bis jetzt so mal im Internet, so YouTube kann man sich einige Sachen anhören. Aber sonst haben sie, glaube ich, auch noch nicht so viele Tonträger veröffentlicht, zumindest hier. Und ja, irgendwie, als ich die gehört habe, ging es mir auch so ein bisschen, wie du vorhin beschrieben hast, bei Lenny Kravitz. Man denkt eigentlich, die Musik kommt aus einer anderen Zeit. Sie klingen sehr simpel, also es ist halt interessant, der Gitarrist spielt nur mit den obersten drei Saiten, also die anderen hat er abmontiert und auch sein Pickup hat er halt so abgeschnitten und da sind halt nur die obersten drei
also die Empfänger Bass-Saiten dran. Oder wie?
Ja genau, sind halt nur die obersten, die tiefen Saiten, die ersten drei. mit denen er spielt, also größtenteils so Power-Akkorde, Zeug, keine richtigen vollen Akkorde.
Er könnte eigentlich gleich einen Bass spielen.
Und ja, aber trotzdem ja unglaubliche Varianz in den Songs drin. Und ja, der jetzt, den wir jetzt hören werden, der klingt ein bisschen punkiger, ein bisschen schneller, ist auch gar nicht so lang, gute 3 Minuten, wie ein guter Punk-Song sein muss. Ja, hört es euch einfach mal an.
Ihr könnt ja mal ein bisschen hinhören, weil wir sozusagen neue und alte Sachen von früher eigentlich so ein bisschen im Wechsel spielen und könnt ja mal versuchen rauszufinden, wer ist denn jetzt wirklich hier der Alte und wer ist der Neue?
Thank you.
Teacher Ride von Boston. Das war doch mal richtig schön ungenierter Melodic Rock der 70er.
Sehr schön.
Ja, Boston ist ja die Band, die diesen einen Song gespielt hat und dann nie wieder einen anderen. So, wenn man Radio hört, kommt einem das jedenfalls manchmal so vor. More Than a Feeling.
Ja, vielen vielleicht bekannt aus Scrubs. Wurde der Song performt durch eine Airband. War sehr lustig.
Ja, genau. Ich habe auch gerade gesehen, 1969 haben die sich schon gegründet, Boston. Lustigerweise haben sie aber 1976, also wie viele Jahre, 7 Jahre später erst ihr Debütalbum rausgebracht. Das hat es aber in sich, da war eben More Than a Feeling drauf und auch der Song, den ihr gerade gehört habt, Hitch a Ride. Das war so ein richtig, richtig großer Klassiker und hat richtig viel Airplay bekommen. Natürlich vor allem wegen diesem einen Überhit. Aber ja, also es hat so viel Airplay bekommen und war so erfolgreich, dass es einen Rekord geknackt hat. Es ist nämlich bis heute das erfolgreichste Debütalbum, das je eine Band aufgenommen hat. Also von den Verkaufszahlen her. Bis heute wurden irgendwie 17 Millionen Einheiten davon abgesetzt. Und es kann wohl angeblich kein anderes Rockalbum sonst ja vorzeigen.
Tja. Und wie ging es dann weiter?
Ja, nicht so doll. Also das 2 Jahre später kam dann irgendwie das nächste Album, das hat aber dann so ein bisschen versucht, dieses Konzept zu kopieren. Dann hat es dann irgendwie erstmal ein paar Jahre gedauert, aber in den 80ern nochmal was und dann irgendwie ging das Ganze auch schon wieder auseinander. Und dann innerhalb von 30 Jahren oder so kam dann irgendwie 5 Alben zustande insgesamt, also nicht viel. Die sind halt immer noch so, also ich sag mal so eine Art One-Hit oder One-Album-Wonder. Und interessant ist ja, also man taggt das gerne unter Classic Rock oder sowas. Ich habe es gerade Melodic Rock genannt. Ein verwandter Begriff ist ROR. Sagt ihr das was?
Nein.
Adult Orientated Rock.
Okay.
Also an Erwachsenen orientierter Rock. Das ist eine Sparte der Rockmusik, die sozusagen Mitte der 70er, Ende der 70er so aufkam. Und auch mit dem Soft Rock so ein bisschen verwandt ist. Und eigentlich so die Jahre von 67 bis 85 die Radios echt beherrscht hat. Also vor allem in Amerika. Also More Than a Feeling ist eine der größten Hymnen des Melodic Rock oder des AOR. Ich mag eigentlich Melodic Rock mehr, weil das Musikalische eigentlich besser auf den Punkt bringt. Also sehr gut produzierter, sehr melodischer Rock einfach. Ohne allzu viele Ecken und scharfe Kanten. Und Adult-Orientated Rock bringt dann noch die andere Komponente ins Spiel. Das ist nicht das, was sich an Teenagern orientiert. Das schielt so ein bisschen auf diese Generation, die da schon in den Ende der 70er so ein bisschen älter geworden war, die eigentlich so Rock wollte, aber eben nicht die jungen Wilden, die dann doch eher Punk oder New Wave oder so gehört haben.
Was Punk ist denn quasi für Teenie-Rock oder was? Oder so Hair Metal für so die ganzen Teenager.
Ja, genau, Hair Metal wird dann eher, genau, das wird dann eher so der eher Teenage-orientierte Rock gewesen sein und Adult-Orientated Rock, also AOR.
Also alle Musikarten, die irgendwie was auf ihr Äußeres geben.
Ja, also ich würde gerne mal eigentlich, ich kann ja nicht so gut Englisch, ich höre auch nicht so auf die Texte, aber in den Texten müsste sich das widerspiegeln. Das geht dann halt nicht so um die erste Liebe, sondern mehr so um, weiß nicht, war schon 3-mal verheiratet, nehme ich mal an, so in diese Richtung geht das dann.
Naja, auf jeden Fall zu wahrscheinlich zu einer älteren Zielgruppe.
Allerdings.
Gehören wahrscheinlich jetzt die nächsten, die wir spielen. Ich komme ja gar nicht drum herum, wenn ich mal wieder hier bin, meine Lieblingsband zu spielen, die Black Keys.
Ich dachte, das sind die White Stripes.
Ja, es nimmt sich nicht viel.
Oh, die haben sie von Thron gestoßen.
Ja, naja, die White Stripes gibt's ja nicht mehr, also von daher.
Achso, ja, dann stimmt, dann ist es egal.
Haben sie selber Schuld, ne?
Ja. Aber bei mir ist das egal. 90% meiner Lieblingsbands existieren nicht mehr.
Ja, deswegen hast du ja auch heute nur alte Bands und ich eher die neueren Sachen. Genau, die Black Keys, wir spielen da jetzt einen Song von ihrem letzten Album, was letztes Jahr erschienen ist. Sie waren auch gerade für 3 Konzerte in Deutschland, unter anderem in Berlin, wo ich natürlich war, was auch sehr geil war. Und muss ich auf jeden Fall, war ein deutlich älteres Publikum auf jeden Fall. Ich glaube, die ganzen, also wenn man sich die älteren Alben anhört, wo sie wirklich nur zu zweit sind, die sind ja deutlich Bluesrock. Rockiger und das kann man wahrscheinlich nicht so ans jüngere Publikum vermarkten. Das jetzige Album klingt schon ein bisschen poppiger.
Es ist von El Camino, dem aktuellen.
Genau, ne? El Camino. Und ja, wie gesagt, heißt Little Black Submarine. Ja, finde ich einen sehr schöner Song, vor allem, ja, der hat so einen schönen Bruch, denn ab einer bestimmten Stelle wird es dann ruhig, werde er gleich hören und dann geht es nochmal so richtig ab.
El Camino, so heißt das Album dazu, weißt du, warum das so heißt?
Ja, das hat ja auch so ein Auto auf dem Cover, das soll der El Camino sein, das ist so ein ziemlich großer Van. Der irgendwie da, sie kommen ja, glaube ich, aus Akroyd, Ohio, der da so wahrscheinlich sehr oft die Straßen schmückt, obwohl, ne, ob man da schmücken sagen kann, weiß ich jetzt auch nicht, schon etwas älter. Und ja, auch wenn man auf ihre Internetseite geht, sieht man halt lauter Fotografien von so gebrauchten El Caminos. Wobei ich irgendwie in einem Interview auch gelesen habe, dass irgendwie, ja, das Auto, was auf dem Albumcover ist, ist gar kein echter El Camino, sondern irgendwas anderes, aber ja. Sie meinten halt auch
die Legende will es so.
Bei dem Interview, ja, wir haben halt einen Namen gesucht und ja, keine Ahnung, haben uns nicht so richtig dabei gedacht so, und haben es einfach so genannt. Also das ist jetzt keine tiefgründige Sache dahinter, was ich auch gar nicht so schlecht finde, muss ja nicht immer sein. Und ja, das passt einfach zu den Black Keys, die ja relativ locker auch auf der Bühne sind und ohne viel zu sagen einfach ihr Ding machen und abrocken.
Und das wurde ja jetzt auch zum Album des Jahres, habe ich gesehen, bei Radio 1 gewählt, das El Camino. Und ich habe auch mal bei den Musikzeitschriften mal ein bisschen durchgeguckt in den besten Listen. Das taucht da überall unter den ersten
Top
10 auf. Also ist richtig, richtig.
Also in Deutschland haben die jetzt so einen richtigen Schub bekommen, gerade durch das Album oder auch das davor.
Brothers.
Genau.
Das war der Durchbruch sozusagen.
Ja, also auch, glaube ich, in Amerika, obwohl da natürlich schon die Fanbase deutlich größer immer war. Und ich finde halt schon, die ersten Alben klingen halt schon noch deutlich anders. Aber es ist jetzt keine negative Entwicklung aus meiner Sicht. Es klingt immer noch sehr schön. Und
na dann.
Hören wir jetzt einfach mal rein.
Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow. But everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voice is calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind.
Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost.
Was ist das denn für eine Sprache?
Weiß ich nicht. Brasilianisch oder nee, Portugiesisch spricht man, glaube ich, in Brasilien, oder? Das war ein Sepultura. Zu Deutsch heißt das Grab. Das sagt auch gleich, wie Sepultura mal angefangen haben, nämlich als Death Metal Band. Mhm. Bis sie dann auf Thrash umgesattelt haben. Heute wahrscheinlich so die bekannteste Rockband Brasiliens, würde ich sagen. Ja, auch so ziemlich die einzige Rockband, die ich aus Brasilien kenne. Und natürlich auf jeden Fall wahrscheinlich die bekannteste Metalband. Und der Song hier ist recht interessant, weil der ist von ihrem epochalen Album Roots von 1996. Und der dieses Album war recht interessant, weil ich glaube auch schon, dass das Album davor, da hatten sie etwas ziemlich Neues gemacht, was so im Metal bisher ziemlich unüblich war. Vorher haben sie halt so ziemlich straighten Thrash Metal gespielt, so auch nach so amerikanischer Prägung, sag ich mal. Und danach haben sie halt gesagt, Mensch, wir können doch eigentlich, ich meine, wir sind aus Brasilien, machen wir doch mal irgendwie ein bisschen Metal, wir können doch mal brasilianischen Metal machen, wenn wir schon Brasilianer sind, und sind irgendwie in die Urwälder gegangen, zu den Xavante-Indianern, und haben sich da sozusagen musikalisch so ein bisschen, ja, ein paar Lehrstunden geben lassen, so vor allem was die Percussion angeht. Und das konnte man hier auch in dem Song, Ratamahata hieß der, recht gut hören. Ja, und eigentlich sind, also das andere Album, das vorherige Album, auf dem sie da auch schon diese Tribal-Einflüsse hatten, war Chaos AD. Und auf Roots wurde es dann auch nochmal etwas stärker betont. Und für mich sind das eigentlich die beiden größten Alben von Sepultura. Aber lustigerweise, also sind Metaler ja immer ziemliche Puristen, also Metal-Fans meine ich jetzt. Und wenn man zum Beispiel auf eine Musikplattform wie Radio Music geht, wo ganz, ganz viele tausende Leute Bewertungen für Platten abgeben, dann sieht man, dass Roots und Chaos AD gar nicht mal die besten Alben sind, sondern eher diese Alben, diese eher Standard-Thrash-Alben, die davor waren, wo sie noch nicht so diesen eigenen Stil hatten. Und das finde ich dann immer wieder ein bisschen, ja, das ist dann so puristisch, weißt du? Die wollen einfach nur ihren Thrash hören und wollen einfach keine neuen Einflüsse da haben, genauso wie damals hier als Metallica ihr St. Anger rausgeholt haben, was dann alle Fans gehasst haben, ja, wie die Pest.
Ja, das ist ja oft so bei Bands, so wenn ein Album, also ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn sich der Sound irgendwie verändert, oder das ist halt irgendwie ein Prozess. Natürlich ist es schön, wenn man irgendwie eine Band hat und weiß, wie sie klingt und einem das gefällt und dann halt die Band so weitermacht und weiterhin so klingt, aber irgendwann, weiß ich nicht, ich finde es eigentlich immer viel besser, wenn schon eine gewisse Veränderung zu spüren ist in einem Album zu dem davor und dass wenn irgendwie so ein paar neue Perspektiven mit reinkommen. Ich glaube, das wäre dann irgendwie für die Musikwelt ein bisschen zu langweilig, wenn echt alle immer nur dasselbe machen würden. Aber ich kenne es auch, dass viele sich dann da aus dem Freundeskreis dann irgendwie aufreden, ah, das neue Album von denen und so, die klingen ja jetzt da gar nicht mehr, wie sie sonst klingen. Aber
also ich habe halt vor allem das Gefühl, dass es im Metal-Bereich so ist. Mich würde auch interessieren, in welchen anderen Genres das auch verbreitet ist, so dieser Purismus. Ob das jetzt im Punk so ist oder im Indie, ich weiß nicht.
Ich glaube, das kann so fast allgemein für alle sagen.
Ja, man hat immer so das Gefühl, dass das für Mettler bedeutet das echt ihr Leben.
Ja, kann schon sein, dass sie da vielleicht ein bisschen eingeschränkter sind und
ja.
Ja, wie Veränderungen nicht so offen.
Für mich ist das halt, ja, also das ist echt, so ist Metal cool mit ein paar echt innovativen Elementen und immer noch schön aufs Maul.
Ja, ich spiele jetzt eine Band, die ist auf jeden Fall für Veränderungen offen. Da klingen nämlich die ersten Alben noch deutlich experimenteller als die späteren. Die Rede ist von Portugal The Man. Habe ich bestimmt auch schon mal irgendwann gespielt. Und ja, habe ich schon ein paar Mal jetzt live gesehen in Berlin. Kommen auch, glaube ich, bald wieder. Sie haben unter anderem auch beim Black Keys Konzert waren sie die Vorband, was ich eine sehr schöne Kombination fand. Und ja, da werden wir jetzt aus 2007 den Song The Bottom hören.
Bin ich ja mal gespannt, ob der Sänger immer noch so noch nach dem NGMT-Sänger klingt.
Ja, also ich dachte auch ganz früh, als ich die Band so hörte, ah, das ist doch eine Frau, oder? Also er klingt schon sehr interessant, aber ja, ist, sag ich mal, jetzt schon ein bisschen älterer Song und mir gefällt da besonders der Refrain sehr gut. Hört es euch mal an.
Why down in the rain, letting it sound? Where vines don't your eyes, girl. Look inside, girl. Let the sound take you away.
Klassiker, der geht doch immer.
Die Steppenwölfe.
Ja. Nachdem unser Präsident, der Wolf, zurückgetreten ist, habe ich hier einen Wolf-Song gespielt.
Der einsame Steppenwolf, ja, der hat sich in sein Loch zurückvergraben.
Er hätte gern auch ein Magic Carpet gehabt, um wegzuriden.
Ja, stattdessen musste auf Schusters Rappen sich davon begeben.
Ganz wehmütig.
Okay, aber ja, da diese Sendung wahrscheinlich rauskommt, wenn wahrscheinlich schon drei neue Präsidenten wieder zurückgetreten sind.
Da ist bestimmt schon Gauk fest drinne.
Ja, machen wir erstmal.
Hat uns alle gerettet.
Genau. Machen wir erstmal mit was Zeitlosem weiter. Ich hatte ja vorhin eben über Sepultura ein bisschen was erzählt und ich bin darauf gekommen, also diese Sache mit den Indianern, die wusste ich eigentlich vorher auch noch gar nicht so richtig. Die habe ich erfahren durch einen Film, durch eine Doku. Ich mache ja so jetzt mal einen kleinen Filmtipp. Nämlich der Sam Dunn, der hat diese Doku gemacht, die heißt Global Metal. Und Sam Dunn hat sich einen Namen gemacht, insbesondere durch Dokus, die generell eigentlich sich immer mit Metal- und Hardrock-Bands beschäftigen. Er hat über Rush eine sehr gute Doku gemacht. Über Iron Maiden, Flight 666 hieß die, glaube ich. Und insbesondere eine, die ihm sehr viel Anerkennung eingebracht hat, die hieß Metal, A Headbanger's Journey. Das war sozusagen eine Doku wirklich über Metal, über die Anfänge, über ja, über alles im Prinzip, über alle Aspekte von den Texten her, von der Covergestaltung, vom, ob das alles böse ist, ob das alles Satanisten sind und so weiter. Naja, und die hat ihm ziemlich viel Anerkennung international eingebracht. Er hat nach dieser Doku sehr viel Post bekommen von Leuten aus der ganzen Welt, die diesen Film gesehen hatten und sich dafür bedankt hatten, Metal-Fans. Und er war erstaunt, aus wie vielen verschiedenen Ländern die kamen, diese Briefe, wo er dachte, da gibt's doch gar kein Metal. Und das fand er ziemlich interessant, mal zu gucken, abseits von USA und Europa, beziehungsweise Nordamerika und Europa, wo gibt's denn eigentlich noch so Metal auf der Welt? Und das ist teilweise ziemlich interessant. Er reist dann wirklich dahin, spricht mit ortsansässigen Bands und Fans. Und ich kann ja mal die Länder nennen. Er fängt natürlich mit Brasilien an, weil das ist eben, ne, Sepultura, also ziemlich prominent besetzt schon. Und die sind ja da sowas wie Volkshelden, kann man fast sagen. Und es geht dann weiter in Japan, Indonesien, China, Israel und Iran und irgendeins war noch dabei, habe ich jetzt einmal vergessen. Und das ist teilweise ziemlich spannend, weil die Metal-Szene oder generell die Rock-Szene in einigen dieser Länder noch so gerade total in den Kinderschuhen steckt und gerade so anfängt. Da gibt es vielleicht schon so die ersten wichtigeren Bands und auch so die ersten nationalen Identitäten, die sich da in der Musik ausformen. Und teilweise ist es auch wirklich alles noch sehr, sehr auf sehr kleinem Level und was dann aber irgendwie sehr, sehr liebevoll teilweise geschieht. Und am spannendsten fand ich eigentlich so das Kapitel über China. Da gibt es eine, das ist so die bis heute bekannteste chinesische Band, zumindest in China, die heißt Tang Dynasty. Das war so die erste nennenswerte, ja, Band, die überhaupt irgendwie sowas wie Metal gespielt hat. Und Sam Dunn interviewt diesen einen Typen, den Gründer von Tang Dynasty, auf der chinesischen Mauer. Und der erzählt ziemlich viele coole Sachen. Also unter anderem, wie eigentlich chinesische Jugendliche so an Rockmusik oder Metalmusik irgendwie rangekommen sind, weil das ist ja gar nicht so einfach. Das war so Anfang der 90er, Mitte der 90er, gab es da erstmal keinen besonders großen Markt für. Sofern es überhaupt was gab, was die Staatsführung da reinließ, war es meistens zu teuer und schwer zu erwerben. Aber es gab so eine kleine Lücke, die sich da auftat und wo Sachen reinsickerten. Das war nämlich, wenn so westliche Labels, so amerikanische, europäische Labels, wenn die ihre Bands gefeuert haben, weil die irgendwie zu schlecht waren oder halt zu wenig verkauft haben, dann haben die Alben da, um Steuern zu sparen, irgendwie eingestampft, die dann da noch übrig hatten von denen. Sie haben sie meistens nicht wirklich vernichtet, sondern...
Dann sind sie aus Versehen vom Laster gefallen.
Ja, sozusagen. Also nicht aus Versehen eigentlich, sondern ziemlich absichtlich haben die dann in irgendwelche dritte Weltländer einfach verschifft, um die einfach loszuwerden, ja. Und das waren dann unter anderem so Länder wie China. Also dritte Weltland, ich weiß nicht, Anfang der 90er war das halt noch nicht so weit und will ich mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Jedenfalls unter anderem in China sind dann eine kistenweise von solchen Alben gelandet. Und das meiste davon war natürlich echter Schrott, muss man schon sagen. Die wurden ja nicht zu Unrecht da gefeuert, ne? Aber das waren dann immerhin schon mal, ja, da hatte man erstmal irgendwie Substanz. Hier und da waren ja auch gute Bands dabei, die ein paar gute Sachen gemacht haben. Und das waren so die ersten Berührungspunkte. Und dann fand ich auch noch ganz interessant, dieser Tang Dynasty-Typ hat so erzählt, dass es auch eigentlich Mettler, also dieser Metal-Look mit den langen Haaren passt eigentlich gut zu chinesischen Männern, weil Chinesen generell eher so dazu neigen, so längere Haare zu haben. Also mit dem Haarwuchs. Und das kommt eigentlich ganz gut, weil in der Kriegerkultur, dieser alten chinesischen Kultur, galten lange Haare so bei den Kriegern eigentlich immer als Zeichen von Stärke. Und das ist natürlich eine perfekte Vorlage für so Metal-Musiker. Und was ich auch noch für mich natürlich persönlich sehr schön finde, ist, dass sich in dieser kleinen Untergrund-Metal-Szene, die es in China gibt, anscheinend Black Metal einer großen Beliebtheit erfreut. Ja, chinesischer Black Metal, das ist doch eine schöne Sache.
Die singen auch auf Chinesisch, ja?
Ja, alles. Das, ich glaube schon. Also bei Black Metal ist das immer schwierig zu sagen, weil, ich habe es jetzt nicht wirklich erkannt, aber...
Interessant, also es ist ja wirklich interessant, wenn quasi so eine Genre sich herausbilden, und ob die wenn die dann erstmal anfangen, natürlich Sachen zu kopieren, die sie hören, aber dann vielleicht auch eigene Sachen und eigene Stilrichtungen entwickeln. Mhm. Das klingt ja dann schon ein bisschen anders.
Ja, leider habe ich es bis zu dieser Sendung nicht geschafft, mir mal so ein bisschen, mich so ein bisschen in die chinesische Black Metal Szene einzuarbeiten, habe deshalb jetzt keinen Song da mitgebracht, sondern einen ganz, ganz langweiligen englischen Rocksong von einer Band namens White Lies, die auch in den letzten 2 Jahren oder so, ich glaube, es war erst so 2009, 2010, da sind die richtig groß geworden mit ihrem Debütalbum, von dem spiele ich auch jetzt einen Song.
Das ist ja mal was, der Erik spielt hier aktuelle Sachen.
Ja, ich muss ja auch irgendwie, also wir wollen ja so ein bisschen, wir wollen das hier nicht so zu so einer ganz einseitigen Veranstaltung ausarten lassen, nur Retro, nur 70er, das wird ja auch schlimm sonst. Tja, und die wurden hier genug gehypt, also dürften sie auch einem Massenpublikum gefallen, also jubelt und juchzet, denn jetzt kommt A Place to Hide. Und damit verabschiede ich mich, der Erik.
Ja, und ich, der Reiko.
Rock on.
Doubt.